Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Jetzt wollen wir mal auf die männliche Seite des Themas gucken. Welche Möglichkeiten, aber auch welche Risiken ergeben sich, wenn ein Mann im fortgeschrittenen Alter Vater wird? Dazu begrüße ich jetzt Dr. Christian Leiber am Telefon. Er ist Leiter der Sektion Andrologie an der Klinik für Urologie des Universitätsklinikums Freiburg. Herr Dr. Leiber, einen schönen guten Tag.
Ja, einen schönen guten Tag, Frau Sartori. Ich grüße Sie.
Herr Dr. Leiber, bei Frauen sagt man oft, da tickt die biologische Uhr. Und man sagt so, ab Mitte 30 steigt das Risiko, das haben wir ja vorhin schon gehört, dass ein Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Bei Frauen nimmt die Zahl der Eizellen, die seit der Geburt haben, stetig ab. Das ist eine Erklärung dafür. Aber wie ist das bei den Männern? Also wie ist das biologisch bei den Männern?
Ja, gemeinhin wird natürlich unterstellt, dass Männer bis ins hohe oder höchste Alter noch Kinder zeugen können. Es gibt ja auch beredte Beispiele aus der Welt der Prominenten und im Guinness-Buch wird immer noch ein über 90-jähriger Inder geführt, der also in diesem ja schon fast biblischen Alter wohl tatsächlich noch eine Schwangerschaft induziert hat. Grundsätzlich ist es so, dass die Spermiogenese bei Männern eben auch bis ins höchste Alter erhalten bleibt.
Also die Produktion von Spermien.
Die Produktion von Spermien, genau. Mhm. Aber die Qualität der Spermien ist trotzdem natürlich beim 50, 60, 70, 80, 90-jährigen Mann eine sicher deutlich andere als beim 20-jährigen. Und wir wissen eben, dass eine späte Vaterschaft auch mit gewissen Risiken verbunden ist. Da gibt es inzwischen wissenschaftliche Daten, die das doch relativ klar sozusagen darstellen.
Was sind das für Risiken? Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen?
Ja, das kann ich. Also zum einen ist es so, dass es verlässliche Zahlen gibt, wenn das Alter des Vaters über 50 Jahre ist, dass zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für eine Frühgeburtlichkeit deutlich zunehmend ist. Interessanterweise kommen bei den Partnerinnen auch häufiger der sogenannte Schwangerschaftsdiabetes vor. Ja, und das Geburtsgewicht der Kinder ist oft etwas geringer. Das ist die eine Seite, die also relativ unmittelbare Konsequenzen hat. Und das zweite ist, dass bestimmte Erkrankungen auch mit zunehmendem Alter des Vaters häufiger vorkommen. Da ist zum Beispiel beim Kind, genau. Mhm. Ja, da ist beim Kind sind verschiedene Dinge, die da vorkommen. Relativ bekannt ist, dass zum Beispiel psychische Erkrankungen wie die Schizophrenie oder der Autismus häufiger vorkommen. Da gibt es also Daten, die das schon relativ klar belegen. Auch eine genetische Erkrankung wie der Morbus Klinefelter, eine Genstörung, kommt häufiger vor statistisch, wenn die Väter ein Alter von über 50 haben. Also da sind schon bestimmte Risiken, die klar belegt sind.
Wenn Männer zu Ihnen kommen und sagen, ich bin 60, ich möchte jetzt nochmal Vater werden, ist Männern das klar, dass nicht nur das erhöhte Alter der Frau erhöhte Risiken für das Kind bedeutet, sondern eben auch, dass das Alter des Mannes da eine Rolle spielt? Oder ist das dann völlig überraschend?
Nein, ich glaube, es ist so, dass vielen Männern das nicht klar ist und dass die doch eher überrascht sind, wenn man ihnen erläutert, dass ihr hohes Alter doch mit gewissen Risiken verbunden ist und dass man sich das sicher in einem Alter, sage ich mal, von 60 plus doch sehr gut überlegen muss, ob hier eine Vaterschaft noch sinnvoll ist. Und man muss letztendlich natürlich eine Risikoabwägung vornehmen. Klar wünschen sich alle Eltern immer ein gesundes Kind, was möglichst gar keine Erkrankung hat. Und man muss eben wissen, dass man mit einem höheren Alter des Vaters gewisse Risiken in Kauf nimmt. Die sind natürlich nicht exorbitant hoch, aber sie sind eben deutlich höher, als wenn der Vater 20, 30 oder auch Anfang 40 wäre, klar.
Sie sprachen am Anfang davon, dass die Spermienqualität auch nachlässt mit zunehmendem Alter. Das ist dann einmal die Beweglichkeit des Spermiums, das muss ja auch hin zur Eizelle kommen. Und dann auch vielleicht die Menge der Spermien. Eine Methode ist ja dann ICSI, das hatten wir vorhin auch schon mal erwähnt. Können Sie mal kurz beschreiben, wie das funktioniert und vor allen Dingen, was bedeutet das, wie groß ist die Chance, dass das erfolgreich läuft?
Ja, also ICSI steht für intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Das ist ein Verfahren, was 1980 weltweit überhaupt erst entwickelt wurde, in Brüssel damals. Das war das große reproduktionsmedizinische Zentrum, die diese Technik erfunden haben. Bei dem ICSI-Verfahren ist es so, dass letztendlich im Labor in einer Petrischale jeweils eine einzelne Eizelle mit einem einzelnen Spermium befruchtet wird. Ich brauche also für jede Eizelle, die ich bei der Partnerin vorher durch Hormonstimulation aus den Eierstöcken entnommen habe, immer nur eine Eizelle. Diese wird dann mit einer ganz ultrafeinen Glaspipette in die Eizelle injiziert und so wird die Eizelle befruchtet. Die fängt dann an, sich zu teilen. Das passiert alles noch im Labor. Und wenn diese befruchtete Eizelle ein bestimmtes Zellstadium erreicht hat, wird sie zurücktransferiert in die Gebärmutter der sozusagen hoffentlich zukünftigen Mutter. Und wenn sie sich dort einnistet, dann entsteht überhaupt erst eine Schwangerschaft. Mhm. Das Problem ist, dass anders als in der Natur, wo normalerweise ja ca. 40 Millionen Spermien oder noch mehr sozusagen auf die Reise geschickt werden und das alle allerbeste, schnellste und sozusagen dem Selektionsdruck standhaltende Spermium die Eizelle befruchten kann, wird hier im Labor vom reproduktionsmedizinischen Biologen oder Biologin ein Spermium ausgewählt.
Und man weiß nicht, ob es das fitteste ist.
Und man weiß nicht, ob das das fitteste ist. Das muss auch gar nicht mal unbedingt schwimmen können, sondern man kann auch eins nehmen, was unbeweglich ist. Wie die genetische Information dieses Spermiums ist, kann man ihm von außen nicht unbedingt ansehen. Das kann man zwar prüfen, aber wenn man das prüft bisher mit den heutigen Methoden, ist dieses Spermium, was ich dann untersucht habe, sozusagen destruiert, das habe ich dann zerstört, das kann ich nicht mehr verwenden. Und damit habe ich das Problem, es gibt zwar bestimmte Kriterien, nach denen man dieses Spermium auswählt, aber das ist natürlich ganz anders als der natürliche Selektionsprozess. Grundsätzlich ist es so, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit für dieses ICSI-Verfahren, wenn man das primär durchführt, ungefähr bei 30% nur liegt. Da spielt das Alter der Partnerin auch wieder eine ganz wesentliche Rolle. Aber das Alter des Mannes natürlich auch und andere Dinge auch. Wenn man mehrfach solche Embryonen dann transferiert, kann man die Wahrscheinlichkeit steigern. Aber es ist natürlich ein erheblicher Aufwand und auch eine deutliche Belastung für die Paare, was das Psychologische angeht.
Vater werden in der zweiten Lebenshälfte. Welche Risiken und Möglichkeiten sich da ergeben, das habe ich mit Dr. Christian Leiber besprochen, Leiter der Sektion Andrologie an der Klinik für Urologie des Universitätsklinikums Freiburg. Vielen Dank, Herr Dr. Leiber. Noch einen schönen guten Tag.
Dankeschön. Ihnen auch, Frau Sartori. Danke.